denke mal, die meisten von euch kennen das, oder? Und es ist immer wieder interessant, wenn ich dieses Video in Gemeinden zeige, in die Gesichter zu gucken. Manche singen mit, manche, oh, Kindheitserinnerungen, andere, was hat denn das hier zu suchen? Und das möchte ich mit euch zusammen herausfinden und ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie wir von Gott zugerüstet werden. Und das geht in jedem Alter. Gott rüstet die Menschen auf unterschiedlichste Arten und Weisen zu. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich bin Fluggerätmechaniker und ich musste von Anfang an in meinem Berufsleben Englisch lesen, schreiben und auch sprechen können. In den USA, wo ich den Hubschrauberpilotenschein gemacht habe, musste ich lernen, mit unterschiedlichen Kulturen klarzukommen. Und Olga musste lernen, mit unbekannten Situationen besser klarzukommen. Am Ende habe ich 3 Jahre als Projektleiter gearbeitet und ja, das habe ich aber nie gelernt. Als wir dann im Januar 24 den Gedanken bekamen, die Nachfolger von Martin und Monika zu werden, da haben wir gemerkt, dass all das, was wir gelernt und erlebt hatten, Vorbereitung und Zurüstung war. Und jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich auf die Schiffe gehe, mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Und ich muss zu 99% Englisch reden, weil Deutsche trifft man eher selten. Und die Freunde für Seeleute sind am Ende auch ein Projekt, das entsprechend geplant, geleitet und durchgeführt werden muss. Gott bereitet uns also durch unsere Lebensumstände und Erfahrungen vor oder zu oder rüstet uns aus. Und jetzt mache ich ein Theologiestudium und das dient auch der Zurüstung zum oder für den Dienst. In dem Fall ist es jetzt nicht der Alltag, sondern ich setze mich ganz bewusst hin unter jemanden, der mich zurüstet, der aber von Gott dazu befähigt wurde, andere zuzurüsten. Und was macht man in einem Studium ganz häufig? Oder auch in der Schule? Lernen, Fragen stellen, zuhören, Fragen stellen. Das gehört einfach dazu. Wir dürfen Fragen an Gott stellen, um von ihm zugerüstet zu werden. Und genau das hat auch der Gesetzeslehrer in Lukas 10, Verse 25 bis 37 gemacht. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen großen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Jesus hat also diesen Gesetzeslehrer zum Nachdenken gebracht durch Gegenfragen, durch eine Geschichte. Die beiden haben sich unterhalten und so konnte der Gesetzeslehrer etwas lernen. Fragen, Gegenfragen. Ich möchte aber noch ein kleines Stück weiterlesen, die Verse 38 bis 42. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Hier haben wir Maria, die sich einfach zu Jesu Füßen hinsetzt und was macht? Einfach nur zuhören. Sie lässt sich nicht ablenken. Sie nimmt sich die Zeit, Jesus zuzuhören. Und mal ganz ehrlich, und dazu zähle ich auch, wie oft hält uns der Alltag davon ab, uns einfach mal hinzusetzen und Gott zuzuhören? Morgens sich hinsetzen oder mittags oder abends und die stille Zeit zu machen, in der Bibel zu lesen oder zu beten, ja, und zu reden. Aber wann nehmen wir uns die Zeit, einfach mal stille zu sein und zu hören? Aber wer nicht sitzt und Gott zuhört, der kann auch nicht gehen und machen wie der Samaritaner. Natürlich können wir gehen und machen. Aber ist das dann das, was Gott will? Oder machen wir einfach irgendwas aus unserer eigenen Kraft heraus? Also es gehört zusammen. Hinsetzen, zuhören und gehen. Wir müssen also auf Gott hören im Gebet und dadurch rüstet er uns zu. Aber gut, wir sollen jetzt Gott zuhören, aber wie geht das, wenn wir Gottes Stimme nicht so hören, wie ihr jetzt gerade meine Stimme hört? Ich meine, die wenigsten Leute hören Gottes Stimme wirklich so, wie ihr jetzt mich hört. Indem wir die Bibel regelmäßig lesen. Und warum? Das möchte ich euch an einem einfachen Beispiel zeigen, wie wir es auch mit den Seeleuten machen in der Mittagspause. Was machen die meisten Leute, wenn man ihnen eine Bibel gibt? Habe ich gar keine Zeit zu. Aber wenn man ihnen ein Handy gibt, das sieht man überall. Ob das an der Gangway ist oder vielleicht auch auf dem Klo oder beim Autofahren sieht man es auch immer noch viel zu häufig. Aber für die Bibel hat keiner Zeit. Viele Bibeln stehen in den Regalen und sind einfach nur wunderschöne Staubfänger. Schade. Aber was ist es wert, wenn ihr beim Essen sitzt und der Teller leer ist? Wenn ihr am Supermarkt an der Kasse steht und das Portemonnaie oder das Konto ist leer? Das ist nichts wert, richtig? Wenn ihr nichts zu essen habt auf dem Teller, dann habt ihr nicht die Kraft, um durch den Tag zu gehen. Und genauso ist es mit einem Buch. Wenn ich ein Buch nicht lese, dann ist es ein leeres Buch, richtig? Ist es nichts wert. Wenn ich jetzt einmal am Tag esse, dann reicht es vielleicht, um aufzustehen und abends wieder ins Bett zu fallen. Aber ich habe nicht die Kraft für meine Arbeit. Wenn ich am Supermarkt stehe, aber nur 5 Euro in der Tasche habe und das Konto sonst leer ist, reicht es für ein Laib Brot und Butter und ja, mit Aufschnitt wird es dann schon wieder dünne. Aber so ist es auch mit der Bibel. Das hilft schon mal weiter, wenn wir sie ab und zu mal lesen. Aber wenn wir sie ab und zu mal lesen, werden wir feststellen, da ist was drinne, aber so wirklich weiter hilft mir das nicht. Ja? Und das ist so schade. Es gibt eine Studie, zumindest habe ich davon gehört, ich habe sie nicht recherchiert, aber es macht Sinn in meinen Augen. Wenn ich ab und zu mal die Bibel lese, dann wird sich mein Leben verändern. Zum Positiven, aber minimal. Was passiert aber, wenn du 3-mal am Tag isst? Was passiert, wenn du das Geld hast, um einen guten Einkauf zu machen? Dann hast du die Kraft, den Tag zu dir stehen beim Essen. Dann kannst du die Woche überstehen mit deinem Wocheneinkauf. Und wenn wir die Bibel jeden Tag lesen, dann werden wir feststellen, dass das ein so buntes Buch ist, in dem so viele Geschichten drin stehen, in dem so viel drin ist, was ein Segen für unser Leben ist. Es ist nur eine Illustration, es ist keine Zauberei oder so. Aber das ist einfach so. Und wenn wir mindestens 5-mal die Woche in der Bibel lesen, so diese Studie, von der ich gehört habe, wird sich das Leben sehr verändern, zum Positiven. Und ich glaube, dass das stimmt, auch wenn ich es nicht recherchiert habe, aber es macht Sinn in meinen Augen, weil ich es am eigenen Leben erfahren habe. Wir haben also gesehen, was passieren kann, wenn wir die Bibel täglich lesen. Sie wird auf einmal von einem unbedeutenden oder von einem schwarz-weißen Buch zu einem bunten Buch. Und wenn etwas bunt ist und wir davon überzeugt sind, dann macht es auch Freude, anderen davon weiterzugeben. Und wenn wir von etwas überzeugt sind und davon einfach voller Freude berichten, dann macht es den anderen auch viel mehr Freude zuzuhören. Und dann wiederum macht es uns viel mehr Freude, anderen davon zu erzählen. Und das ist das Ganze eine Spirale, aber nach oben. Und ich weiß nicht, wer von euch mag Schwarz-Weiß-Comics? Genau, ich auch nicht. So, aber ich habe euch mal einen Held meiner Kindheit mitgebracht. Und wer von euch kennt den jungen Mann? Eins, zwei, okay, eine Handvoll Leute. Wer von euch kann mir aus dem Stegreif sagen, welche Farbe der Hut von Lucky Luke, das Halstuch, das Hemd, die Hose, die Satteldecke von Jolly Jumper und die Mähne von Jolly Jumper haben? Uff, viele Fragen, oder? Es ist schwarz-weiß. Man kann darauf schon viel erkennen. Wir haben einen Cowboy, der in die Luft schießt. Er hat ein Pferd, das glücklich ist, das steigt. Aber wirklich Farbe und wirklich Spaß macht das erst, wenn Farbe in das Ganze kommt, oder? Dann macht das richtig Spaß. Und genauso ist es aber auch mit Gott. Von Gott können wir vieles nur erahnen, wenn wir uns nicht intensiv mit seinem Wort auseinandersetzen. Das heißt nicht umsonst in Josua 1, Vers 8a, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, habe ich sogar mitgebracht, ja, soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Sinne Tag und Nacht darüber nach, über dieses Buch, über die Bibel. Und sie soll nicht von deinem Munde weichen. Weil wenn wir darüber nachdenken, was da steht, dann verstehen wir mehr. Und wenn wir mehr verstehen, dann macht es viel mehr Freude, davon zu erzählen. Und wenn wir viel mehr Freude haben vom Erzählen, ich wiederhole mich. Ja? Gott rüstet uns zu dadurch, dass wir die Bibel lesen und Fragen an den Text stellen. Aber was bedeutet das? Wir sollen immer wieder in der Bibel lesen, immer wieder darüber nachdenken, was das Gelesene bedeutet, damit wir es besser verstehen. Wie in dem Lied am Anfang, 1000 tolle Sachen gibt es auch in der Bibel zu entdecken, nicht nur in der Welt. Wir müssen uns nur mit ihr auseinandersetzen und Fragen stellen. Fragen stellen, um die tollen Sachen zu entdecken, genauso wie Kinder die Welt entdecken und 1000 tolle Sachen erstmals sehen und lernen. Und so sollen wir die Bibel immer wieder hinterfragen, um diese Sachen zu entdecken. Also hinterfragen nicht, stimmt das, was da steht? Nein, hinterfragen im Sinne von, warum steht das da? Was ist die Situation? Was ist die Kultur? Warum hat der jetzt das gesagt? Und warum ausgerechnet zu dem? Stellt die Fragen mal. Und ich habe euch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, weil das hat es auch mir persönlich das nochmal deutlich gemacht. Darf ich fragen, wer von euch hatte oder hat irgendwas mit Gesetzen im täglichen Leben zu tun? Also Richter, Anwalt oder irgendwie sowas? Einer, okay. Früher mal, okay. Also ich stelle gleich eine Frage, darfst du dann nicht beantworten. Aber du darfst mich nachher gerne korrigieren. Ja? Ich habe euch ein Beispiel aus dem bürgerlichen Gesetzbuch mitgebracht. Paragraph 812 Absatz 1 Satz 1. Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Wer von euch kann mir aus dem Stegreif sagen, was das bedeutet? Danke, ich nämlich auch nicht. Und ich gebe zu, ich habe geschummelt, ich habe eine Freundin gefragt, die Jura studiert, die hat mir auch das Beispiel gegeben, im Endeffekt bedeutet es nicht viel anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel etwas finde, ein Portemonnaie, ein Fahrrad haben wir neulich im Urlaub gefunden, und der Besitzer kommt zu mir und sagt, ey, das ist aber meins und das ist der Beweis dafür, bin ich verpflichtet, es wieder rauszugeben, weil ich habe es nicht gekauft. Ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ja? Und selbst wenn ich etwas geschenkt bekomme, was der Schenker aber eigentlich irgendjemandem anderen abgezogen hat, muss ich auch wieder rausgeben. Stimmt soweit, oder? Gut. Also es bedeutet, genau. Wir müssen uns also intensiv mit dem Text auseinandersetzen. Und das ist auch in manch anderen Sachen so und auch mit der Bibel. Aber der Unterschied ist, die Bibel ist einfach genug geschrieben, dass ich dafür nicht Theologie studiert haben muss, um zu verstehen, was Jesus uns sagen will durch sein Wort. Aber ich muss mich trotzdem intensiv damit auseinandersetzen. Und hinter vielen Geschichten steckt so viel mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Wer von euch kennt die Geschichte von Jona nicht? Wunderbar. Diese Geschichte kenne ich seit meiner Kindheit. Und ich habe erst vor wenigen Jahren festgestellt, das sind ja Parallelen zu Jesus. Ja? Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches, Jesus war 3 Tage tot. Jona wurde wieder ausgespuckt, Jesus ist wieder auferstanden. Ja? Es sind Parallelen, aber wir müssen uns damit immer wieder auseinandersetzen. Was soll uns damit gesagt werden? Und viele Fragen, die wir an die Bibel stellen, werden beantwortet werden, wenn wir uns damit beschäftigen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, boah, ich habe aber diese eine Frage, die habe ich schon vor 30, 40, 50, 60 Jahren an die Bibel gestellt. Ich habe immer noch keine Antwort. Spannende Frage. Aber ich bin mir sicher, dass es eine sehr interessante Frage war. Die Frage ist nur, ist deine Frage relevant gewesen? Vielleicht gibt es Fragen, auf die wir nie eine Antwort bekommen, weil Gott sagt, oh, ganz ehrlich, so ein bisschen Spannung muss auch bis zum Ende bleiben. Möglich. Ich glaube, Gott hat Humor. Okay, jetzt haben wir uns von Gott zurüsten lassen, aber das machen wir, klar, zum einen für uns selbst, aber machen wir es nur für uns selbst? Was mache ich jetzt damit? Was fange ich damit an? Wie setze ich das Gelernte um? Wir sollen anderen vom Evangelium erzählen. Ich möchte lesen, aus 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 7. Und du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Auch wenn jemand an einem sportlichen oder einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er sich an die Regeln gehalten hat. Ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, hat immer das erste Anrecht an den Früchten seiner Arbeit. Denk über meine Worte nach, denn der Herr wird dir in all diesen Dingen das nötige Verständnis geben. Gott möchte sich offenbaren und er möchte uns dabei helfen, das steht in Vers 7. Und somit brauchen wir nicht lange zu rätseln, was Gott von uns will, weil er uns das Verständnis geben wird, wenn wir uns die Zeit nehmen, ihm zuzuhören. Timotheus bekommt gesagt, was er tun soll. Und auch wir sollen das tun. Wir sollen darüber nachdenken, was wir gelernt haben, und wir sollen wiederum anderen vom Evangelium erzählen. Und wem sollen wir erzählen? Anderen, die wiederum in der Lage sind, andere zu lehren. Hier haben wir zum einen das klassische Theologiestudium. Das hat euer Pastor vermutlich gemacht. Funke ich einfach mal ganz schwer aus. Ja. Ich mache das gerade, Olga hat es gemacht, vielleicht noch der ein oder andere hier. Aber dazu gehört auch die Gemeinde. Ihr, jeder Einzelne. Wir als Gemeinde sollen anderen das erzählen, was der Pastor vorne euch weitergibt, was er euch lehrt. Wir sollen anderen davon erzählen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber dass er wieder auferstanden ist, dass er unsere Schuld bezahlt hat und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir mit ihm im Himmel sein. Das kann jeder, glaube ich, anderen weiter erzählen. Und das ist egal, in welchem Alter. Okay, und wem sollen wir als Gemeinde davon erzählen? Ja, unserem Nächsten. Und wer ist das jetzt? Wer ist dein Nächster? Fangen wir doch bei den eigenen Kindern an oder bei den Enkelkindern. Und dann spannen wir den Radius ein bisschen größer und klopfen mal an Nachbars Tür oder klingeln. Das ist jetzt mal eine Aufforderung an euch. Ja, es ist manchmal nicht einfach, aber wer von euch weiß eigentlich, was euer Nachbar glaubt? Klopft doch einfach mal an der Tür des Nachbarn und fragt nach. Vielleicht trefft ihr einen Christen. Hey, super, im Kontakt bleiben, nächste Haustür. Vielleicht trefft ihr auf einen Atheisten, auf einen Moslem, auf einen Hinduisten, auf einen Agnostiker, auf was weiß ich was. Fühlt doch mal nach bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen oder bei einem Spaziergang oder was auch immer. Was glaubt eigentlich euer Nachbar? Und davon sollen wir uns nicht abbringen lassen und auch nicht von diesem, die Regeln, ja, das stand ja auch gerade, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist Nächstenliebe? Ich nehme nur einen ganz kurzen Teil davon. Für mich ist Nächstenliebe schon das kleine bisschen, dass mir mein Nachbar und seine Ewigkeit wichtig sind. Nächstenliebe ist, ich möchte mit meiner Frau und meinen Kindern, mit meinen Eltern, Geschwistern, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, möchte ich später Party im Himmel machen. Mit Jesus. Und wenn mir mein Nächster so wichtig ist, ist das Nächstenliebe, wenn ich ihm vom Evangelium erzähle. Was der daraus macht, ist seine Sache. Aber wir dürfen es weitererzählen. Okay, jetzt könnte natürlich die Frage kommen, was mache ich, wenn mein Nachbar wirklich Muslim ist? Wir haben Nachbarn, die Muslims sind. Und soll ich was verraten, wenn ihr es nicht schon wisst? Muslims und auch Hindus und Buddhisten und welche Religion auch immer, die meisten, reden gerne über den Glauben. Sie erzählen gerne von ihrem Glauben und sie hören auch gerne zu, was andere glauben. Man muss nur sachlich mit ihnen reden. Ich habe viele Kollegen gehabt in meinem vorherigen Job als Projektleiter. Viele von ihnen kamen aus Indien oder auch teilweise aus den arabischen Ländern. Viele waren Moslems. Und wir haben so viele gute Gespräche gehabt über die Unterschiede zwischen Christentum und Islam. Ich habe viel gelernt von ihnen und sie haben was zum Nachdenken mitbekommen. Super. Aber dafür ist es auch wichtig, dass du deine Bibel und deinen Glauben kennst. Und dann lade sie ein. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Lass dich von Gott zurüsten, indem du Fragen an ihn stellst. Warum? Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Vielleicht habt ihr jetzt einen Ohrwurm. Gibt schlimmere. Stellt Fragen an den gelesenen Text. Wieso steht das da? Was ist der Zusammenhang? Warum hat der das gesagt und warum zu der Person? Höre, was Gott dir sagt, was er dich zu verstehen lässt und ich sag mal, vielleicht fordert er dich auch zu irgendetwas heraus. Und das kann schon damit anfangen, beim Nachbarn zu klingeln. Denke über das Wort nach, und zwar immer wieder. Und jetzt sagen wir, oh, ich habe gar keine Zeit, weil ich habe ja dies und das und jenes und ein paar unorthodoxe Orte. Es geht auch auf der Toilette. Und das geht auch unter der Dusche. Und das geht gegebenenfalls auch beim Autofahren oder wenn man mit im Auto sitzt. Kenne deine Bibel und deinen Glauben und dann erzähle anderen, was und warum du das glaubst. Gott rüstet uns durch sein Wort zu, damit wir andere lieben und sein Wort weitergeben können. Amen.